Uns am Anfang. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort, dass wir auch gemeinsam heute darüber nachdenken dürfen, über dein Werk, Jesus, was du getan hast, dass du uns erlöst hast durch dein kostbarstes Blut. Ja, und dass ja die Schuld weg ist und hinweggenommen ist und wir erfüllt sind mit deiner Gnade. Und wir bitten dich, dass du wirklich unserem Herzen sprichst, uns deine Gnade groß machst. Und bitte segne du auch mich, wenn ich über dein Wort reden darf heute. Danke, dass du da bist. Rede du zu unserem Herzen, wir bitten dich, durch deinen Geist. Amen. Ja, bist du ein Student? Vielleicht eine Frage, wo du jetzt zunächst an der Uni denkst. Da gibt es viele Studenten, welche sich intensiver mit bestimmten Fächern auseinandersetzen. Aber als Kinder Gottes sind wir auch Studenten auf Lebenszeit. Nicht nur auf dieser Erde, sondern auch bis in die Ewigkeit hinein. Ist dir das bewusst? Jesus sagt mal in seinem Gebet, vor seiner Kreuzigung in den Jüngern, da betet er: Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott, unseren allmächtigen Schöpfer und Jesus, seinen geliebten Sohn, beständig in seiner Herrlichkeit zu studieren, das ist eine Aufgabe, die wird uns die ganze Ewigkeit beschäftigen. Wir meinen schnell, etwas zu kennen, und dann schauen wir oft gar nicht mehr so genau hin. Aber das sollten wir. Gerade besonders, wenn es um Gott geht und sein wunderbares Evangelium. In dem Bibelvers, mit dem wir uns heute beschäftigen, geht es um Erlösung. Es ist heute die dritte Predigt über den Epheserbrief. Wir haben bereits in vorigen Predigen gesehen, wie Paulus, der Apostel Jesu Christi, nach dem Willen Gottes den Heiligen, den erretteten Christen in Ephesus schreibt. Und den Treuen in Christus. Nachdem Paulus den Empfängern die Gnade und den Frieden Gottes, unseres Vaters und Herrn Jesus Christus zugerufen hat, beginnt Paulus mit dem Lob Gottes, welcher auch der Vater unseres Herrn Jesus ist. Also der Epheserbrief ist geprägt vom Lob Gottes. Und wir befinden uns eigentlich auch mit diesem Vers inmitten eines Lobpreises von Gottes Herrlichkeit und das, was Gott getan hat. Gott segnete uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen so vielfältig. Hast du schon mal nachgedacht darüber, in welchen Bereichen Gott dich alles segnet, wie reitreichend sein Segen ist? Wenn wir hier die Worte von Paulus lesen, erkennen wir, dass wir wohl noch sehr viel zu lernen haben, was den Segen Gottes angeht. Unsere Erkenntnis über den Segen Gottes ist gering. Wir sehen den Segen als etwas an, vielleicht wenn mal was gut geklappt hat, wenn Bewahrung ist, in gefährlichen Situationen, wenn es gesundheitlich gut geht. Das alles gehört auch zu seinem Segen, aber sein Segen ist noch viel reichhaltiger. Er streckt sich viel weiter, bis in den Himmel hinein, bis in die unsichtbare Welt. Paulus wurde damals in den Himmel entrückt und hat Unaussprechliches gehört, wie man 2. Korinther 12 lesen. Und Paulus ist erfüllt von einer Herrlichkeit. Und wenn er das schreibt, die Worte an den Epheserbrief, dann weiß er, wovon er schreibt. Und er weiß auch, warum er betont, welchen Segen wir haben. Und ja, Paulus begann dieses Lob und deutete diesen reichhaltigen Segen Gottes an. Und dann beginnt Paulus im Epheserbrief näher zu beschreiben, was Gott tut, wie der Segen konkret aussieht. Wir haben gehört, wie Gott seine Kinder auserwählt hat und vorherbestimmt hat zur Kindschaft, hin zu ihm, in seine Nähe. Und das tut er auch zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit welchem er uns begnadete in dem Geliebten. Ja, und diese herrliche Gnade in dem Geliebten. Da haben wir letztens aufgehört. Und wir sind sozusagen gemacht, um diese herrliche Gnade und das, was Gott uns schenkt, seine Güte und das unverdiente Geschenk von unserer Seite, was Gott uns wirklich obwohl wir Sünder sind und uns überhaupt nichts verdienen, schenkt, das zu loben und darüber nachzudenken, das ist auch eine wesentliche Aufgabe. Dazu hat Gott uns bestimmt. Und über diese Herrlichkeit der Gnade in dem Geliebten wollen wir uns jetzt weiter beschäftigen. In dem nächsten Vers betrachten wir die Erlösung in dem Geliebten. Ich lese mal aus Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, und über diese drei Punkte wollen wir gemeinsam tiefer nachdenken und es tiefer studieren und wirklich sehen, was heißt das, wie tief ist das. Ich habe das mal so gegliedert, der Preis der Erlösung durch sein Blut, das ist der erste Teil, dann die Auswirkung der Erlösung durch die Hinwegnahme der Übertretungen, der zweite Teil, das sieht man in der Mitte des Verses, und den dritten Teil, der Charakter der Erlösung gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Ja, den Vers hatte Paulus beschrieben, der Preis der Erlösung durch sein Blut. Also Gott hat gezeigt, wie er uns begnadigt, wie er wirklich zu uns, wie er uns mit Gnade beschenkt, mit einem Geschenk, was wir wirklich überhaupt nichts verdienen können. Und jetzt tut er das in dem Geliebten. Wer der Geliebte ist, ich denke, das ist klar, dass es Jesus ist, unser Retter, Gottes geliebter Sohn, den er wirklich auf die Welt gesandt hat, der bei der Schöpfung der Welt schon dabei war und schon immer war bei Gott. Und diesen geliebten Sohn hat Gott wirklich gesandt, um uns zu retten. Er hat wirklich am Kreuz gestorben, hat gelitten. Und das wird in diesem Vers jetzt auch schon ganz deutlich und betont. Wir haben Erlösung durch sein Blut. Ja, was ist nun Erlösung? Das griechische Wort Lytron bedeutet Lösegeld oder ein Loskaufgeld für Sklaven. Das steckt in diesem Wort Apolytrosis hier für Erlösung drin. Also Erlösung spricht von einer Befreiung aus einer Gebundenheit und betont auch, dass ein Lösegeld gezahlt wird. Und das Lösegeld hier ist nichts anderes als das kostbarste Blut des Geliebten. Der Geliebte, wie gesagt, ist Jesus Christus. Ja, und in ihm haben wir Erlösung. Das Blut Jesu, ist das nicht der kostbarste Preis, der praktisch gezahlt werden kann? Also das praktisch, wir können uns eigentlich keinen höheren Preis vorstellen, als dass Gott praktisch seinen Sohn gesandt hat und er sein Blut, sein Leben gegeben hat. Und zwar als völlig unschuldiges, reines Lamm, der nie irgendwas Böses getan hat. Ja, warum war ein so hoher Preis denn notwendig? Wir lesen im dritten Buch Mose ein Gebot, das ist auch an Fremdlinge gerichtet, ein ganz strenges Gebot, kein Blut zu essen. Gott kündigt sogar an, solche Menschen auszurotten, hier im dritten Mose. Und dann begründet er das. Jesus aus 3. Mose 17, Vers 11, denn das Leben des Fleisches ist Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, was Sühnung erwirkt für die Seele. Gott hat das Blut festgesetzt zur Sühnung. Das hat er schon angekündigt, bevor Jesus auf die Welt kam. Er hat das schon ganz, das zieht sich wie ein roter Faden, überall betont Gott die besondere Bedeutung des Blutes. Ja, und warum ist das denn so? Warum müssen wir denn sein kostbares Blut erlöst werden? Warum ist dieser hohe Preis notwendig? Eine bekannte Stelle aus dem Römerbrief erklärt es genauer. Ich lese mal aus Römer 3, Vers 23 bis 25. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Ja, wir sehen, Gott hat seinen geliebten Sohn zum Sühnopfer bestimmt. Wie Johannes der Täufer schon sagte, als er auf Jesus hinwies und sagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und wir kommen hier weiter. Jeder Mensch hat gesündigt. Damit lebt jeder Mensch an der Bestimmung vorbei, wozu Gott ihn geschaffen hat. Also der Mensch sollte Gott das Herrlichkeit widerspiegeln, indem wir auf Gott reagiert, wie er Gott lobt, wie er handelt und Gott nachahmt. Dazu, dass er und wie er Gott vor allen Dingen anbetet. Ja, und das zeigt sich in Worten, Denken und Handeln. Und Gott zeigt, wie wichtig es ist, dass wir praktisch, wie ernst die Sünde ist. Wir haben vielleicht manchmal kein so Bewusstsein mehr, oder manchmal geht das vielleicht weg, wie gravierend Schuld eigentlich ist und was das für eine schreckliche und gravierende Bedeutung ist, von Gott getrennt zu sein und wie tief die Sünde eigentlich ist. Anstatt nach der Bestimmung zu leben, die ihm der Schöpfer gibt, macht der Mensch eigene Wege. Und ich will mal so ein paar Beispiele aus der Bibel nennen, wo wir das einfach so ein bisschen nachempfinden können, diese Tiefe der Sünde. Eine Situation ist, wo Gott mit Kain redet. Gott hatte seinen Grund, warum er Kains Opfer damals nicht angenommen hatte, im Gegensatz zu Abels Opfer. Abel hat aufs Glauben geopfert. Nun spricht Gott Kain an und fragt Kain, warum er so wütend ist und dessen Angesicht gesenkt ist. Ich lese mal aus 1. Mose 4, Vers 6 und 7. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Ja, Gott warnt Kain vor falschen Entscheidungen. Und er mahnt ihn zu den richtigen Entscheidungen. Eine gute Entscheidung Kains wäre gewesen, in Demütigkeit einfach anzunehmen, was Gott gemacht hat. Und auch wenn es ihm nicht passt, dass Gott das Opfer nicht angenommen hat, dass er dann Gott fragt, zum Beispiel, warum, was ist los, was ist falsch an mir, wo brauche ich Zurechtweisung. Und Gott warnt, sieht, wie Kain sein Angesicht senkt, wie er sein Angesicht fällt, und er kocht vor Wut, also es ist wirklich erhitzt ist. Gott stellt Kain zur Rede und wie reagiert Kain? Also es ist eine solche Gnade, dass Gott überhaupt persönlich Kain anspricht. Kain reagiert und schweigt. Also er antwortet Gott nicht. Die Antwort von Kain ist der Mord an seinem Bruder Abel. Als Gott Kain auf den Brudermord anspricht, weist Kain auch alle Verantwortung von sich. Lügt Gott sogar an. Gott weiß aber Kain so recht, dass Abels Blut schreit zu ihm. Wenn Blut vergossen wird, so ist das für Gott keine Kleinigkeit. Das war schon bei Abel so und das war auch ein sündiger Mensch. Aber wie viel kostbarer ist es noch, wenn Jesus selbst, als Gott selbst sein Blut vergossen hat, als völlig unschuldiger und völlig gerechter Sohn Gottes. Petrus erinnert uns daran, wie teuer, unsere Erlösung erkauft ist. Wir bekommen sie zugerechnet durch Glauben, aber trotzdem ist die Erlösung ganz, ganz teuer erkauft. Ich lese mal aus 1. Petrus 1, die 8, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Petrus spricht davon, dass wir durch Jesu kostbares Blut erlöst wurden, aus unserem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Also wir leben in einer, wenn Gott uns selbst überlassen würde, ist unser Wandel absolut nichtig. Wir kümmern uns um Dinge, die überhaupt keinen Bestand haben. Und wir leben an Gott vorbei, wir leben an Gottes Ziele für unser Leben völlig vorbei. Und nur seine Ziele können überhaupt gut sein. Und davon, das ist eine Folge der Sünde. Und wir sehen, wie teuer der Preis ist. Und zum Beispiel Sprüche 19, Vers 3 sagt es auch, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Der Mensch selbst verdirbt seinen Weg und wandelt in Sünde, trifft Entscheidungen, die Gottes Autorität überhaupt nicht beachten. Und wenn er dann Konsequenzen tragen muss, wendet sich sein Herz in Zorn gegen Gott und lehnt sich gegen Gottes Gebote und gegen ihn als Person auf. Und Johannes zum Beispiel beschreibt es auch in einem seiner Briefe, wie sehr Sünde von so einer absoluten Gesetzlosigkeit geprägt ist, dass man überhaupt, da ist einfach nichts, was nach Gott fragt. Aus 1. Johannes 3, Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Jeremia beschreibt das in 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Einmal von Sünde beschmutzt, immer beschmutzt. Adam hat gesündigt, damit sind alle seine Nachkommen ebenfalls von Sünde geprägt. Auch Hiob bekennt es. Hiob ist gottesfürchtig und sieht die auswegslose Lage eines Menschen, wenn Gott seine Gerechtigkeit ausübt vor dem sündigen Menschen. Er redet zu Gott und schildert die ausweglose, elende Lage des Menschen vor Gott. Lesen wir auch, das ist Hiob 14, Vers 1 bis 4. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Also, er versteht, unreinig, also Sünde ist so tiefgreifend, wenn man einmal beschmutzt ist, sind auch alle Nachkommen. Das geht überall durch. Da kann man eigentlich, als Mensch können wir uns überhaupt nicht, da gibt es keinen Weg mehr davon zu befreien. Das geht so in unser Wesen, in unser tiefstes Wesen hinein. Es riecht, es macht eine solche Verfeindung gegen Gott. Und es ist ein so großes Elend, das geht, ist eigentlich unheilbar, wenn nicht Jesus sein Blut vergossen hätte. David sagt das auch mal im Psalm 51, dass Sünde sich auch wirklich nicht nur gegen irgendwas richtet, wenn man stiehlt oder so, das richtet sich natürlich auch gegen den Mitmenschen, aber im Wesentlichen richtet sich Sünde gegen Gott selbst. In Psalm 51, Vers 6 und 7 sagt er, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, was du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ich könnte noch viel mehr Beispiele bringen. Die Bibel bezeugt das an so vielen Stellen so klar, wie weitreichend die Folge der Sünde sind und wie ernst das Thema ist. Sünde richtet sich, wie gesagt, gegen Gott, gegen ihn, der unser Leben gegeben hat. Gott ist heilig und muss die Sünde richten. Wenn Gott es nicht tut, wenn er in, irgendeiner Weise gnädig mit uns ist und auch schon damals gnädig war, die Menschen nicht direkt umgebracht hatte, dann ist das nur möglich, weil Jesus stellvertretend für uns Sünder die Schuld am Kreuz gesühnt hat. Ich lese jetzt nochmal die Verse aus dem Römerbrief. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Ja, weil er die Sünden ungestraft lief, die vorher geschehen waren. Das beschreibt der Römerbrief also hier auch ganz ausführlich. Und Gott musste Gerechtigkeit erweisen. Wenn Gott gnädig war, dann konnte er es wirklich nur, weil ja, er seine Gerechtigkeit an seinen geliebten Sohn erwies. Und Jesus ist auferstanden, Gott hat ihn auferweckt vom Tod und das bedeutet auch, dass das Opfer wirksam ist, was Jesus getan hat. Das ist, Gott hat das genauso, wie es vorherbestimmt war, auch angenommen. Und es hat Konsequenz. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, wir müssen als Christen klar über Sünde reden, klar über die Heiligkeit Gottes reden, sonst wird keiner verstehen, warum die Erlösung durch Jesu kostbares Blut notwendig war. Alle Gedanken, welche die Sünde verharmlosen oder schlimmer noch leugnen oder sagen, ja, es ist nicht doch nicht so schlimm, ist die Sünde, oder die ja, noch schlimmer leugnen, dass Erlösung durch Jesu kostbares Blut notwendig ist, absolut notwendig ist, solche Gedanken, man muss es beim Namen nennen, sind teuflische Gedanken. Der Teufel verharmlost Sünde und will auch den Blick der Menschen trüben dafür, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja, wir sehen das manchmal in vielen so schlauen theologischen Diskussionen, die es manchmal gibt, wo alles Mögliche in Frage gestellt wird. Wir dürfen da als Christen nicht schweigen. Je mehr wir die Gnade und den immensen Wert von Jesu Blut erkannt haben, desto fester werden wir auch bei der Erkenntnis bleiben, dass Sühnopfer Jesus wirklich wichtig und ist wirksam dadurch, dass wir glauben an sein Blut. Das ist praktisch, das betont der Römerbrief auch, dass also Glauben in seinem Blut, also das ist nicht nur irgendein Glaube, ich glaube irgendwie an Jesus, sondern das rettender Glaube bezieht sich immer auch auf Jesu Opfer. Glaubt daran, dass Jesu sein Blut vergossen hat und Erlösung unheimlich total notwendig war und ist. Und wir dürfen uns auf keine Diskussion einlassen. Das sagt die Bibel so klar und das ist auch heilsentscheidend sogar zu glauben, dass Jesus sein Blut vergossen hat und dass wir nur durch Jesu Blut errettet sind. Georg Müller hat mal ein Buch geschrieben, welches sich an junge Gläubige richtet. Da geht es um diese Diskussion. Ich lese mal einfach vor. Wir wissen nicht, schreibt er, wie lange das Oberhaupt der bösen Geister existiert. Wir wissen, dass er bei der Erschaffung der Welt bereits existiert hat und der Ursprung des Bösen war. Daher, von der Zeit an, in welcher er unsere ersten Eltern, also Adam und Eva, getäuscht hat, hat er mit einer großen Menge von Menschen diskutiert und eine weite Erfahrung gesammelt. Denk an all seiner weitläufigen Erfahrungen und bei all dem, was der gelernt hat, und nun wirst du erkennen, wie absurd es ist, mit Satan zu diskutieren. Gottes gesegnetes Wort ist genug. Das ist das Einzige, wogegen Satan nicht bestehen kann. Auch wenn du beginnst zu diskutieren mit dem Teufel, so sei, ist es sicher, dass du nicht widerstehen können wirst. Besonders ihr, meine jüngeren Brüder und Schwestern in Christus, lerne am Anfang des göttlichen Lebens bereits, dass du nicht diskutieren darfst und dass du, wenn du es tust, fallen wirst. Wenn du versucht wirst, nimm das gesegnete Buch und sage, mein Herr sagt es in dieser Weise und ich glaube es fest und vertraue darauf. Deswegen haben wir Gottes Wort, die Bibel. Und in einer kindesähnlichen Schlichtheit bleibe dabei. Denn Gottes Wort kann Satan nicht widerstehen. Das schreibt Georg Müller damals vor, ja, ich weiß nicht, etwas über 100 Jahren. Und wir sehen das auch, wie gefährlich diese Diskussion ist. Sehen wir auch in vielen Ratschlägen, die Paulus zum Beispiel an Timotheus gibt. Timotheus musste sich zum Beispiel auch viel mit Streitfragen auseinandersetzen. Und da gab es manche Themen, die waren eigentlich gar nicht so wichtig. Die führten einfach, die haben nur Zeit gekostet, aber auch andere Themen, wo es ganz wichtig war, auch zurechtzuweisen und dabei zu bleiben. Ich lese mal vor, was Paulus an Timotheus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 23 bis 26. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Ob Gott ihnen nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Also Paulus beschreibt, dass es welche Gefahren es gibt, wenn man sich auf Diskussionen einlässt, von wo biblische Wahrheiten, was Gott ganz klar sagt. Wenn man sich da irgendwie in Diskussionen einlässt, dann verstrickt man sich schnell in solchen Fallstricken. Und das ist auch kein hoffnungsloser Zustand, wenn das passiert. Das sehen wir hier auch, aber das ist ganz wichtig, dass wir als Christen oder als Brüder, als Geschwister da einander erinnern und auch ermahnen oder zurechtweisen, an Gottes Wort uns allein zu halten. Ja, und Judas schreibt das auch. Andere rettet mit Furcht, indem er sie aufs Feuer reißt, wobei er auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen soll. Also die Sünde mit den Diskussionen, da sollen wir uns gar nicht drauf einlassen. Und das ist auch wichtig. Auch wenn wir in Galater 6, Vers 1 schreibt Paulus, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also wir sehen einfach, wie wichtig es ist, dass wir da ganz klar und fest im Gottes Wort stehen, einander helfen und zurechtweisen, aber auch keine Kompromisse eingehen, was die Wahrheit ist. Ja, das war jetzt ausführlicher zu dem Thema Erlösung durch sein Blut. Wir kommen jetzt gleich noch auf die beiden nächsten Verse, allerdings Versabschnitt, aber ein bisschen kürzer. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Nur wenn wir die Heiligkeit und absolute Gerechtigkeit Gottes erkennen und damit verbunden die gravierenden Folgen der Sünde, welche sich immer in erster Linie gegen Gott selber, den Schöpfer, richten, erst dann beginnen wir zu verstehen, dass die Erlösung allein durch Jesu kostbares Blut möglich ist. Und er genau dafür am Kreuz gestorben ist, um uns durch sein kostbares Blut zu erlösen. Rettender Glaube ist verbunden mit dem Glauben und dem Vertrauen, dass wir allein durch Jesu kostbares Blut erlöst sind. Hier gibt es keine Diskussionen und auch keine zusätzlichen Werke, die wir zu unserer Erlösung beitragen können oder müssen, sondern es ist allein Jesu Blut und darauf vertrauen wir allein, auf sein Werk. Und da können wir als Kinder Gottes schlicht und fest bleiben bei dem, was Gott in seinem Wort so klar betont. Ja, kommen wir zum nächsten Teil, die Auswirkung der Erlösung, Hinwegnahme der Übertretungen. Hier ist es als Vergebung übersetzt, so ein bisschen im Griechischen betrachtet heißt es wegnehmen, hinwegnehmen, eine Hinwegnahme der Übertretungen. Und ja, das zeigt auch, wir haben von Erlösung und Knechtschaft besprochen. Jesus sagt das zum Beispiel im Johannesevangelium auch, ja, dass der Mensch eigentlich Knecht der Sünde ist. Der Mensch, viele haben nicht verstanden, wovon will denn Jesus frei machen. Und Jesus hat das den damals erklärt. Und das praktisch, denn jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, seid ihr wirklich frei. Die Übertretungen haben uns geistlich von Gott getrennt. Erst wenn diese durch Jesu kostbares Blut hinweggetan wurden, können wir überhaupt wieder zu Gott nahen. Und hier wird es betont, die sind weggenommen. Das ist in Jesus, sind alles unsere Übertretungen, alles, was wir tun oder was wir getan haben oder noch tun werden, das ist alles hinweggetan. Das ist ausgelöscht, weil Jesus kostbares Blut es gesühnt hat. Und genau, diese Hinwegnahme wird eben auch oft mit Vergebung übersetzt, wie hier in der Schlachterübersetzung auch. Und hierdurch verstehen wir auch das Wesen von Vergebung. Die Vergebung der Schuld in Christus bedeutet, dass die Sünden wirklich ausgetilgt sind. Ja, wo könnte man noch bessere Worte für die wunderbare Freiheit und die Versöhnung mit Gott durch Hinwegnahme aller Schuld finden als in der Bibel selbst? Ich lese mal aus 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 20. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, wir haben diesen Dienst der Versöhnung auch empfangen. Das heißt, je mehr wir verstanden haben, wie tiefgreifend die Vergebung ist in Christus, in Jesus, in Jesu Namen allein, desto mehr lernen wir auch selbst vergebungsbereit zu sein. Wir müssen praktisch, je mehr wir die Gnade sehen, die Jesus an uns getan hat, desto schwerer fällt es, ungnädig mit anderen Menschen zu sein. Und wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir sehen die Erlösung, die die Welt notwendig hat. Die Menschen, die Jesus nicht kennen und die in Gottes Ferne leben, die haben ein ganz großes Problem. Die sind in Sünde. Die können sich noch so gut fühlen und noch so gut reden. Die sind in Sünde und haben ein ganz gravierendes Problem mit Gott. Und die brauchen Erlösung. Und auch da sind wir Boten, um aufzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und hast du verstanden, wie tiefgreifend die Erlösung in Jesus ist? Jesus macht dich komplett frei von allen deinen Übertretungen, seien es aktuelle, vergangene oder zukünftige. Durch Jesu kostbares Blut bist du frei, wirklich ein erlöstes Kind. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, der Charakter der Erlösung gesteht gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben gesehen den notwendigen Preis der Erlösung, Jesu kostbarstes Blut. Wir haben gesehen die Auswirkungen der Erlösung. Die Schuld ist wirklich weg. Sie ist komplett entfernt. Und jetzt kommt der Charakter, der Stempel der Erlösung, dieses geprägt vom Reichtum seiner Gnade. Wir haben vom Anfang der Prediger schon über die Segnungen gehört, die uns der himmlische Vater schenkt und geschenkt hat. Wir sind berufen zum Lobpreis seiner Gnade. Je mehr wir das erkennen, dass wir wirklich frei sind von der Schuld und wie gravierend die Schuld ist und was Jesus für uns, wie kostbar wirklich sein Opfer ist, desto mehr wird unser Herz auch erfüllt von Dankbarkeit. Wir sehen die Gnade und leben die Gnade auch. Wir leben die an uns selber, leben die an den Menschen, in der Arbeit, überall. Und das ist ein Lernprozess. Oft gibt es schwierige Umstände, und dann vergessen wir manchmal so die Gnade, die wir haben, diesen reichen Segen in Gott. Wir sehen die Schwierigkeiten, unser Herz ist entmutigt und manchmal auch unruhig und macht sich Sorgen. Aber diese Gnade, dieser Reichtum der Gnade Gottes ist ein ganz tiefer Frieden, der in unserem Herzen ist und den Gottes Geist in uns auch immer wieder weiter wachsen lässt. Es gibt zum Beispiel das Lied Amazing Grace, welches das ausdrückt. Welche Gnade, das ist die Erlösung in Christus. Ja, merken Menschen in deiner Umgebung, dass dein Herz erfüllt ist von Gnade und Dankbarkeit? Ja, wie gesagt, die Freude kommt umso stärker zum Ausdruck, je mehr wir den Schmerz der Sünde und das Getrenntsein von Gott kennen. Wenn man erstmal weiß, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein, wenn ein Mensch mal krank war, schwer krank war, weiß er, was freut er sich umso mehr über die Gesundheit. Und auch deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch immer wieder neu auch das darüber nachdenken, was Sünde ist und wie das vorher war, bevor wir Jesus kannten. Und umso dankbarer zu sein für seine Freude, für seine Erlösung, die wir in ihm haben. Ja, ich komme zum Schluss. Wir haben nun ein paar Gedanken oder Blicke in die Erlösung gemacht und wieder uns vor Augen geführt, wie kostbar die Erlösung in Jesus ist. Wir haben das etwas tiefer studiert und wir können da immer noch weiter studieren. Und es soll auch unser Leben immer wieder neu prägen, das zu studieren. Wir haben jetzt hier diese einfachen Worte, die das eigentlich sehr stark komprimieren. Und es ist immer wieder eine Aufgabe, das zu entfalten, dass wir das in unserem Herzen wirklich entfalten, wirken lassen. Gott danken dafür und sein Wort, die ganze Bibel wirklich auch schauen. Das ist voll davon, was für Folgen Sünden hat und wie die Erlösung notwendig ist und wie Gott von Anfang an schon das Blut bestimmt hat, um uns zu erlösen durch seinen Sohn. Und ja, wir sind mit Wort und Tat dazu bestimmt zum Lobpreis der Gnadenweise Gottes. Also wir sollen loben mit unserem Leben, was wir sagen, welche Gnade Gott an uns erwiesen hat und erweist. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir völlige Hinwegnahme aller unserer Schuld und sind versöhnt mit unserem guten himmlischen Vater. In ihm sind wir so reich beschenkt und erfüllt durch den Reichtum seiner Gnade. Lebst du das? Amen. Ich bete noch kurz mit uns. Wir danken dir, Jesus, wirklich für dein Erlösungswerk und für dein kostbares Blut. Und dass die Schuld wirklich in dir komplett hinweggenommen ist. Wir bitten dich auch, dass wir da ganz fest sind und dass wir auch andere Christen, die vielleicht da ja, unsicher sind, dass wir denen auch wirklich ganz klar bezeugen können, was du getan hast und dass dein, wie notwendig dein kostbares Werk der Erlösung ist, Jesus. Bitte, sprich du zu unserem Herzen dadurch, mach uns demütig und lass uns wirklich deine Gnade durch deinen Geist immer wieder, immer größer werden. Dass wir auch gnädig auf unsere Mitmenschen schauen, aber auch im Leid auf dich schauen und den Segen in dir nicht vergessen. Und Segen, dass dein Segen viel tiefer ist noch als die Umstände, sondern in einer tiefen, ewigen Beziehung mit dir liegt, in Gemeinschaft mit dir, Jesus. Wir danken dir auch für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, jeden Tag neu. Und wir bitten dich wirklich, erfülle du uns mit deiner wunderbaren Gnade und ja, lass uns das groß werden, dein Opfer, deine Erlösung durch dein kostbares Blut. Danke, lieber himmlischer Vater, dass du bei uns bist, durch deinen Geist in uns und durch dein kostbares Wort. Amen.